Reihe. Jetzt ist die Fortsetzung zu der Reihe, die wir im Allgemeinen über Opfertheologien hatten, wie man Opfer verstehen kann. Und wir hatten da ja schon in der letzten Sitzung die Frage von Menschenopfern angeschnitten. Und worum es jetzt gehen soll, eigentlich in unserem ganzen Seminar, sind eben verschiedene Auslegungen zur Bindung Isaaks. Weil das eigentlich der einzige biblische Text ist, wo von Gott ausdrücklich ein Menschenopfer gefordert wird, auch wenn der Leser weiß, dass es eine Prüfung ist, aber zumindest die Möglichkeit steht da. Und das hat natürlich im Laufe der Auslegungsgeschichte zu vielen Interpretationsversuchen geführt. Heute als Einführung werden wir so eher allgemeine rabbinische Deutungen sehen, wie die Rabbinen verstanden, dass Gott von Abraham die Opferung seines Sohnes verlangt hat. Dann in den beiden nächsten Sitzungen geht es um spezifische Begründungen, die im Judentum sehr verbreitet sind. Die eine, dass die Bindung Isaaks eine gewisse Sühne für die Sünden Israels ist, und die andere, die auch die Märtyrertheologie, die dahinter steht. Und dann werden wir auch noch sehen, wie das Ganze aktuell geworden ist, auch in säkularer Form im Zionismus, und welche aktuellen Versuche es gibt, auch diesem Opfergedanken, dass man seine Kinder für höhere Ziele opfern darf, so kann man es allgemein dann vielleicht formulieren, wie man auch dagegen gehen kann. Ja, das Besondere wirklich an Genesis 22 ist ja, dass es beginnt mit etwas, was der Leser weiß und die involvierten Personen nicht wissen. Das ist nämlich heißt, und Gott versuchte Abraham. Und es wurde auch dieser Satz, der ja die Ausleger angespornt hat, zu verstehen, was der Grund für dieses Versuchen ist. Bei mittelalterlichen Auslegern steht, die eben auch von philosophischem Hintergrund kommen, steht auch nochmal das Problem dabei: Wie kann es sein, dass Gott Abraham prüfen musste? Gott ist doch allwissend, und er hätte ja sowieso vorher wissen müssen, was rauskommt. Und das wird bei den Midrashim nicht so deutlich gesagt, aber mag durchaus auch manchmal im Hintergrund stehen. Als ersten Text habe ich einen Text aus dem Jubiläenbuch genommen. Das gehört zwar nicht zu dem jüdischen Kanon sozusagen, es ist eine apokryphe Schrift, die aber wohl schon ziemlich viel Einfluss gehabt hat. Also wir wissen, dass sie von den Leuten, die in Qumran gelebt haben, die ja zumindest im ersten Jahrhundert wohl eine wichtige Gruppe waren, dass die das Jubiläenbuch benutzt haben. Man hat Schriften, also Texte des Jubiläenbuchs in Qumran gefunden. Und es gibt auch hier und da mal im Talmud sogar kurze Zitate daraus. Also obwohl es, wie gesagt, kein kanonisches Buch ist im jüdischen Kanon, sind da oft Gedanken, die doch bekannt waren und die man manchmal dann auch später noch in Midrashim wiederfindet. Datiert wird es normalerweise ins zweite vorchristliche Jahrhundert und ist wohl ziemlich sicher in priesterlichen Kreisen verfasst worden als eine Nacherzählung der Ereignisse von der Schöpfung bis zur Gabe der Tora. Das heißt, eigentlich fängt es an mit der Gabe der Tora, mit einem Engel, der zu Mose spricht, und ihm noch weitere Geheimnisse, könnte man sagen, offenbart. Und damit wird klar, dass es neben der Tora, die Mose am Sinai bekommen hat, eben auch das Jubiläenbuch gab. Also es hat diesen Offenbarungsanspruch, dass es auch am Sinai gegeben ist. Und Jubiläen, das kommt eben von der Einteilung der Chronologie in Juweljahre, in 7 mal 7 Jahre, wonach also alle Ereignisse eingeordnet werden. Das Buch war ursprünglich auf Hebräisch geschrieben, ist aber eben auch, weil es nicht in den jüdischen Kanon eingegangen ist, wohl vollständig nur in der äthiopischen Fassung erhalten. Und das liegt daran, dass in der äthiopischen Kirche es nämlich ja ein kanonisches Buch ist. Es ist die einzige christliche Kirche, die das als kanonisches Buch gesehen hat. Aber auch hier, auch im Christentum, kann man davon ausgehen, dass es ein ja bekanntes Buch war. Ja, und das Jubiläumbuch in Kapitel 17 bis 18 erzählt uns also die Geschichte von der Bindung Isaaks. Und bringt auch gleich eine Datierung. Am Anfang heißt es nämlich am 12. Tag des ersten Monats, des ersten Jahres, der siebten Jahrwoche in diesem Jubiläum waren Stimmen im Himmel über Abraham zu vernehmen. Wenn wir sie den 12. Tag des ersten Monats haben, sind wir damit 3 Tage vor Pessach eigentlich oder 2,5 Tage vor dem Abend des 17., des 14. Nissan. An dem später dann natürlich die Pessachlämmer geschlachtet werden. Und das ist für das Jubiläumbuch ganz wichtig, diese Datierung auf Pessach. Ja, also es waren Stimmen im Himmel über Abraham zu vernehmen, dass er in allem, was er mit ihm rede, gläubig sei und dass er den Herrn liebe und in jeder Not vertrauensvoll wäre. Da kam der Fürst Mastema. Dieser Name ist übernommen wohl aus Hosea, wo das Wort Mastema in der Bedeutung von Anfeindung vorkommt. Und könnte man sagen, das ist der Name, der das Jubiläenbuch dem Satan gibt. Der Fürst Mastema kommt auch nochmal in anderen Kontexten vor. Und Sie merken sicher schon, hier scheint natürlich auch der Anfang vom Buch Hiob durch, von dem Satan, der auch gegen die Gläubigkeit Hiobs angeht. Da kam der Fürst Mastema und sprach vor Gott. Abraham liebt fürwahr seinen Sohn Isaak und hat an ihm vor allem sein Gefallen. Sag ihm, er solle ihn als Brandopfer auf den Altar darbringen. Und du wirst sehen, ob er diesen Befehl ausführt. Und du wirst erkennen, ob er in allem, womit du ihn versuchst, vertrauensvoll ist. Der Herr aber wusste, dass Abraham in all seiner Not gläubig war. Denn er hatte ihn durch sein Land und mit Hungersnot versucht. Ebenso hatte er ihn durch den Reichtum der Könige versucht. Ferner durch sein Weib, als es ihm weggenommen wurde, und durch die Beschneidung. Endlich hatte er ihn durch Ismael und seine Magd Hagar versucht, als er sie fortschicken musste. Aber in allem, worin er ihn versuchte, ward er als gläubig empfunden. Und seine Seele war nicht ungeduldig geworden, und er hatte nicht gezaudert, es zu tun. Denn er war gläubig und liebte den Herrn. Und Gott sprach zu ihm, Abraham, Abraham. Da sprach er, hier bin ich. Und er sagte, nimm deinen heißgeliebten Sohn Isaak, zieh in das Hochland und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir kundtun werde. Und dann geht die Erzählung im Großen und Ganzen so weiter, wie es auch in Genesis 22 ist, bis wir dann zu dem Bau des Altars kommen. Dann erbaute er einen Altar, legte das Holz auf den Altar, band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf das Holz, das auf dem Altar lag. Dann streckte er seine Hand nach dem Messer aus, um seinen Sohn Isaak zu schlachten. Ich, das ist der Engel, der mit Mose spricht, ich aber stand vor ihm und dem Fürsten Mastema. Da sprach der Herr, sag ihm, er solle seine Hand nicht an den Knaben legen und ihm nichts zuleide tun, denn ich habe gesehen, dass er den Herrn fürchtet. Da rief ich ihm vom Himmel her und sprach, Abraham, Abraham. Da erschrak er und sagte, hier bin ich. Da sprach ich zu ihm, leg deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts zuleide, denn jetzt habe ich gesehen, dass du den Herrn fürchtest. Und dass du mir selbst deinen erstgeborenen Sohn nicht verweigerst. Da ward der Fürst der Mastema beschämt. Abraham aber erhob seine Augen und schaute. Da ward ein Widder mit seinen Hörnern festgehalten. Abraham ging hin, nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer an seines Sohnes Stelle dar. Abraham nannte diesen Ort, der Herr hat gesehen, so dass man sagt, es sah der Herr auf dem Berg. Das heißt auf dem Berg Zion. Dann rief der Herr den Abraham bei seinem Namen zum zweiten Mal vom Himmel her, als er uns veranlasste zu erscheinen und zu ihm in des Herrn Namen zu sprechen. Er sprach, bei mir selbst habe ich geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen erstgeborenen, heißgeliebten Sohn mir nicht verweigert hast, will ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, gleich den Sternen des Himmels und dem Sand der Meeresküste. Und deine Nachkommen sollen die Städte ihrer Feinde erben. In deinem Namen sollen alle Völker der Erde dafür gesegnet sein, dass du auf mein Wort hörtest. Ich habe es allen kundgetan, dass du mir in allem, was ich dir sagte, vertrautest. Zieh hin in Frieden. Da ging Abraham zu seinen Dienern, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beerscheba. Abraham aber wohnte beim Brunnen des Schwures, was eigentlich mal die Übersetzung des Namens Beerscheba ist. Er feierte dieses Fest alle Jahre 7 Tage in Freuden und nannte es das Fest des Herrn, entsprechend den 7 Tagen, deren er hingezogen und in Frieden heimgekehrt war. So ist es auch auf den himmlischen Tafeln für Israel und seine Nachkommenschaft festgesetzt und aufgeschrieben, dass es dieses Fest 7 Tage in Festesfreude feiern. Ja, und dazu habe ich noch den Kommentar von Lukas Kundert hinzugefügt, der sein Doktorat über frühjüdische und rabbinische Texte zur Opferung, Bindung Isaaks geschrieben hat. Nicht nur hier weist der Autor des Jubiläenbuchs dem Fürsten Mastema ein Verhalten zu, wie es ihm für Gott unwürdig scheint, das jedoch nach dem masoretischen Text Gott zugeschrieben wird. Das Ziel der Versuchung wird ausdrücklich genannt. Du wirst wissen, ob er glaubend ist in allem, worin du ihn versuchst. Die Nacherzählung von Genesis 22, 1 bis 19 schließt mit einer Festetiologie in 18, 18. Abraham habe ein Fest gefeiert, das 7 Tage lang dauerte und das er Fest des Herrn genannt hat. Dieses habe er jedes Jahr von neuem mit festlicher Freude gefeiert. Gemäß der Tendenz des Jubiläenbuchs, auch die Erzväter und Urväter Offenbarungen festhalten zu lassen, wird dieses Fest auf den himmlischen Tafeln festgehalten. Die innere Chronologie des Jubiläenbuchs lässt die Opferung Isaaks auf den 14. Nisan fallen, also auf den Tag, an dem später die Pessachlämmer geopfert wurden. Ertrag der Opferung ist schließlich die Beschämung Mastemas und die Feier des Matzot-Festes. Mit der Beschämung Mastemas wird dieser himmlische Gegner wenigstens vorübergehend ausgeschaltet. Welche Bedeutung dies für Israel haben kann, wird in Jubiläumbuch 48, 49 deutlich. Dort wird als der eigentliche Gegner Israels Mastema dargestellt, der sich mit all seinen Kräften mit Ägypten und gegen Israel verbündet, der jedoch als seinen direkten Gegenspieler Gott erhält, welcher, seines Bundes mit Abraham eingedenk, zwischen Mastema und Israel tritt, bis dieser beschämt ist. Ertrag der Pessachnacht ist dann die Fesselung Mastemas. Insofern ist eine unausformulierte Verbindung zwischen Opferung Isaaks und Pessach spürbar. Die Beschämung Mastemas an Pessach anlässlich der Opferung Isaaks korrespondiert mit seiner Beschämung und Fesselung an Pessach anlässlich der Pessachnacht in Ägypten und der Verschonung Israels vor dem Schwert. Ja, soweit das Jubiläenbuch. Sind dazu Anmerkungen? Ich sehe, Frau Schubert hat ihre Hand hoch. Ist das eine Meldung oder? Sehe nicht. Dann Herr Müller.
Ja, ich möchte mal hinten anfangen. Da ist das Wort Beschämung sehr oft genannt. Einmal, was heißt es Hebräisch und was bedeutet in unserer Übersetzung Beschämung? Das ist kein sehr übliches deutsches Wort.
Ich kann Ihnen nicht sagen, was da auf Hebräisch steht, weil wir das Jubiläenbuch ja nur auf Äthiopisch haben. Und von daher müssen wir wohl bei dieser Übersetzung so bleiben. Zumindest sowohl der Übersetzer des Ende des 19. Jahrhunderts, Paul Riesler, als auch Lukas Kun dort übersetzen es, also beide mit Beschämung. Also offensichtlich ist das eine ziemlich eindeutige Übersetzung. Ich verstehe es eigentlich so, dass Mastema ja am Anfang zu Gott sagt, sag Abraham, er solle seinen Sohn als Opfer darbringen, und du wirst sehen, dass das nicht passiert. Und dass Abraham sich nicht weigert, beschämt Mastema insofern, dass seine Voraussage, dass Abraham bis zum Schluss gläubig sein wird, sich nicht erfüllt. So würde ich das verstehen.
Nein, für uns ist Scham eine Eigenemotion. Also ich schäme mich zunächst mal selbst. Und dann kann ich natürlich von anderen beschämt werden. Aber selbst da fehlt mir schon die Definition. Wenn Sie mich beschämen, was heißt das? Sie
Ja,
beschämen.
sozusagen, man könnte also, so wie Sie es formulieren, müsste man dann wohl sagen, Abraham beschämt Mastema dadurch, dass er ja bereit ist, seinen Sohn zu opfern.
Ja, aber dieses Beschämen ist, glaube ich, fünfmal
Ja,
genannt
es ist ein
worden.
ganz zentraler Begriff. Mein Gefühl ist, dass das auch was damit zu tun hat, dass es nicht Mastema endgültig außer Gefecht setzt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, weil es ja eben auch bei dem Auszug Israels aus Ägypten wird Mastema nochmal auftreten. Also auch der Gedanke dabei ist, zu sagen, Mastema kann zwar Niederlagen erleiden, aber eine endgültige Niederlage ist nicht so leicht zu erreichen. Also sozusagen die Gefahr, dass er weiter eingreifen wird zu Ungunsten der Nachkommen Abrahams bleibt bestehen. Also das könnte auch jetzt, ohne spezifisch auf das Wort beschämen einzugehen, aber dadurch, dass es eben ein relativ schwaches Wort ist, er wird nicht geschlagen, er wird nicht aus dem Himmel geworfen oder sonst was, seine Macht bleibt noch erhalten. Das steht wohl auch da drin. Ja, und ich denke, es ist eben auch dieser Aspekt, warum wird sozusagen hier dem Fürsten Mastema das in den Mund gelegt, eben auch die Möglichkeit, dass den Auslegern es unheimlich war, Gott selber zuzuschreiben, dass er Abraham versucht und sozusagen da ein himmlischer Widerstreit kommen muss und man dann eben auch das Problem der Allwissenheit Gottes eigentlich gerettet hat, denn Gott selber weiß ja, dass Abraham gläubig ist und alles tun wird. Und es ist nur der Mastema, der irgendwie zum himmlischen Heer gehört, der das nicht weiß. Aber und Gott tut ihm sozusagen den Gefallen, Abraham dann zu prüfen. Also es ist eigentlich eine Prüfung, die nicht um Abrahams Willen ist, sondern um Mastema zu beweisen, dass er Unrecht hat. Darum geht es vielleicht auch in der Nacherzählung.
Das heißt gleichzeitig zu beweisen, dass Gott im Recht ist. Und das ist eine Legitimation.
Ja, offensichtlich sieht Gott sich genötigt dazu und sagt nicht einfach, ich weiß, dass Abraham gläubig ist und dabei bleibe ich, sondern er fühlt sich offensichtlich so provoziert, dass er meint, er muss diesen Beweis haben. Ja. Wie wir jetzt im nächsten Text aus dem babylonischen Talmud, dem Traktat Sanhedrin sehen, ist das durchaus eben auch eine Tradition, die in die rabbinische Tradition übergegangen ist. Eben zu der Auslegung zu dem ersten Vers, nach diesen Worten und der Gott versuchte Abraham. Das ist auch nochmal eine Genauigkeit der Übersetzung, dass eben hier das Wort für Gott Elohim mit dem Artikel H-Elohim versehen ist. Und viele Ausleger legen schon Wert. Also normalerweise in den meisten Fällen kommt das Wort Elohim ohne Artikel vor. Und man muss eigentlich bei jedem Fall, wo ja der Artikel kommt, sich fragen, warum er kommt. Und da geht auch die rabbinische Auslegung sehr stark drauf ein. Also von daher, wenn man genau Genesis 22, 1 übersetzt, muss man sagen, und der Gott versuchte Abraham. Nach welchen? Also sozusagen der Vers fängt an nach diesen Worten. Wobei das ist im Hebräischen das Wort Devarim und das kann sowohl Worte als auch Dinge, Ereignisse bedeuten. Und so ist es sicher auch in vielen modernen, nach diesen Ereignissen versuchte der Gott Abraham, wird sicher auch oft übersetzt und das macht auch durchaus Sinn. Nach dem, was uns vorher erzählt wurde, kommt jetzt diese Geschichte. Aber man kann eben auch sagen, nach diesen Worten, und so will es hier der Talmud verstehen, nach welchen Worten also? Rabbi Jochanan sprach im Namen Rabbi Josse ben Simras nach den Worten des Satans. Wie es heißt, eben im Kapitel vorher, und der Knabe, also Isaak, der gerade geboren wurde, wuchs heran und wurde entwöhnt. Der Satan sprach vor dem Heiligen, gepriesen sei er, Herr der Welt, du hast diesem Alten mit 100 Jahren eine Leibesfrucht geschenkt. Von seinem ganzen Festmahl, das er feierte, davon wird ja gesprochen in Genesis 21, 8, dass Abraham zum Dank für die Entwöhnung ein großes Festmahl feierte. Von seinem ganzen Festmahl, das er feierte, hatte er nicht eine Turteltaube und nicht eine junge Taube, um sie dir zu opfern. Er sprach zu ihm, dies alles tat er ja nur für seinen Sohn. Wenn ich zu ihm sage, schlachte für mich deinen Sohn, so schlachtet er ihn sofort. Hierauf, da versuchte der Gott Abraham. Und er sprach, nimm doch, also nimm doch deinen Sohn. Rabbi Shimon sprach, doch ist nichts anderes als Bittsprache. Ein Gleichnis zu einem König von Fleisch und Blut, gegen den viele Kriege geführt wurden. Er hatte einen Helden, der immer siegte. Nach Tagen stand ihm wieder ein schwerer Krieg bevor. Sprach er zu ihm, ich bitte dich, halte stand in diesem Krieg, damit man nicht sage, die früheren seien bedeutungslos. Ebenso sprach der Heilige, gepriesen sei er, zu Abraham, ich habe dich durch viele Versuchungen geprüft und du hast sie immer bestanden. Halte auch in dieser Versuchung stand, damit man nicht sage, die früheren seien bedeutungslos. Und dann geht die Auslegung der Verse weiter. Deinen Sohn, Abraham, ich habe zwei Söhne, deinen einzigen. Der eine ist der einzige seiner Mutter und der andere ist der einzige seiner Mutter, den du lieb hast. Beide sind mir lieb, den Isaak. Das erklärt ihm auch diese lange Anrede, gib deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Warum sagt Gott sozusagen nicht gleich den Isaak? Wozu dies alles? Damit sein Sinn nicht in Verwirrung gerate. Auf dem Weg begegnete ihm Satan und sprach zu ihm, Alter, wohin gehst du? Sprach er zu ihm, meinen Sohn zu binden. Dieser eröffnete sogleich und sprach, du hast es vielleicht nicht gern, wenn man versucht, an dich ein Wort zu richten. Siehe, du hast viele unterwiesen und matte Hände gestärkt. Deine Worte haben die Strauchelnden aufgerichtet. Nun trifft es dich und du wirst weich. Er sprach zu ihm, ich gehe meinen Weg in Unschuld. Er sprach zu ihm, ist deine Gottesfurcht nicht Dummheit, deine Hoffnung wird so stehen gelassen? Er sprach zu ihm, bedenke doch, wer kam je schuldlos um und wo die Gerechten? Als er sah, dass er nicht auf ihn hörte, sprach er zu ihm, zu mir drang heimlich ein Wort. So hörte ich von hinter dem Vorhang, das Lamm ist für das Brandopfer und nicht Isaak ist für das Brandopfer bestimmt. Er sprach zu ihm, das ist die Strafe des Lügners. Selbst wenn er die Wahrheit spricht, glaubt man ihm nicht. Ja, also hier manches ähnlich, manches auch anders zu dem, was wir gerade im Jubiläenbuch gesehen haben. Dazu Anmerkungen. Frau Herritsch.
Also jetzt zu der letzten Passage eigentlich nicht. Ich hänge immer noch so ein bisschen an der Frage von Herrn Müller-Mahler, was bedeutet Beschämung? Man kann, denke ich, selber beschämt sein, man kann andere beschämen. Wann ist das eigentlich gegeben? Also wenn ich denke, wann bin ich selber beschämt, kann ich eigentlich gar nicht so sagen, wenn das auch wenn Freude da ist oder was ganz Besonderes. Ich würde diesen Begriff auch nur sehr selten verwenden. Aber wann beschäme ich andere oder wir? Verstehen Sie die Frage?
Also, ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich eigentlich überhaupt kein Problem mit dem Wort hatte. Aber offensichtlich sind da Fragen da. Also, was Sie gerade angesprochen haben, ist eigentlich ein Beschämtsein, wo Sie sagen, bei Freude, das geht vielleicht mehr so in die Richtung von so nach dem, so habe ich das überhaupt verdient, so viel Freude, so viel Glück zu haben. Ich denke, hier in unserem Zusammenhang geht es vielleicht auch um Beschämen im Sinne von lächerlich machen.
Ja, ich würde sagen, das ist peinlich.
Ja, oder peinlich. Ja. Also was mir gerade einfällt noch dazu, die rabbinische Tradition hat ja in Auslegung für das Auge für Auge, Zahn für Zahn, hat sie ja Entschädigungszahlungen festgelegt, statt nicht zu sagen, wer einem ein Auge ausgehauen hat, dem wird das Auge ausgehauen, sondern man muss Zahlungen machen. Und diese Zahlungen werden differenziert. Es gibt Zahlungen, die den Schaden gut machen muss. Es gibt Zahlungen, die die Arztkosten tragen muss. Es gibt Zahlungen, die den Arbeitsausfall zahlen muss. Und es gibt das Zahlen der Beschämung. Und da ist, und das kann eben auch sein, wenn man jemandem physisch gar nicht so einen schlimmen Schaden zugefügt hat. Also, da wäre zum Beispiel auch, wenn man jemandem ins Gesicht gespuckt hat. Das tut nicht weh, führt auch nicht zu Arbeitsausfall, nicht zu Arztbehandlung. Aber die Beschämung ist da, wenn man jemandem in der Öffentlichkeit ins Gesicht gespuckt hat. Und ja, also in die Ehre herabsetzen könnte man vielleicht auch in gewisser Weise sagen.
Ja,
Ich denke, das sind die
Ehrabschneidung.
Ehrabschneidung. Das wäre wohl in dem Sinne könnte man das sagen. Und das gilt hier eben für Mastema, weil er Lügen gestraft worden ist, weil er so ganz sicher behauptet hat, Abraham wird nicht seinen Sohn opfern und dann ist er doch bereit, es zu tun.
Hat Mastema Ehre?
Doch, also er wird ja auch der Fürst Mastema genannt. Ich denke, da ist einfach, weil man christlicherseits so eben schon das Bild vom Satan, dem Teufel dahinter hat, aber ursprünglich in diesen alten Texten gehört der Satan zu den himmlischen Engeln. Es gibt dann ja auch die Legenden, die erzählen, dass er aus dem Himmel gestürzt worden ist. Und doch, der hat durchaus Ehre. Und das ist ja auch einer der Gründe, der gegeben wird in den Erzählungen, warum er aus dem Himmel geworfen wird, weil Gott von ihm verlangt hat, sich von dem neu geschaffenen Menschen niederzuwerfen und er das als nicht seiner Ehre entsprechend ansieht und er damit seine Stellung verliert.
Ja, das ist richtig. Aber
Gitte, du hattest dich gemeldet. Hat sich erledigt, okay. Herr Müller?
ich will noch mal, der Knabe wuchs heran und wurde entwöhnt. Aber wir wissen noch ziemlich sicher, dass es gar nicht um den Knaben geht. Der Knabe ist hier bei der Akedah, der ist 37 Jahre alt.
Ja, das ist in der Tat ein Konflikt, der da ist, dass wir nach der biblischen Chronologie dazu kommen, dass es sich schon um einen erwachsenen Mann handelt. Aber andererseits in Genesis 22, Isaak wie ein Junge dargestellt wird. Das heißt, er wird ja auch der Knabe genannt in dem Text. Also da merkt man, das sind irgendwo im biblischen Text zwei Schienen. Das ist ähnlich auch so in der Geschichte vorher mit der Vertreibung von Hagar und Ismael. Auch Ismael ist damals schon ein erwachsener Mann. Aber es heißt, dass Hagar Ismael auf die Schulter gelegt wird, als wenn er ein Säugling wäre. Und sie wirft dann ja auch nachher das Kind als Säugling unter den Strauch, weil sie nicht weiß, wo sie ihm Wasser herholen soll. Also Benno Jakobs in seinem Kommentar sagt das einfach, das sind zwei unterschiedliche Schienen und das eine stört das andere nicht sozusagen. Es gibt eine absolute Chronologie und es gibt etwas, wo man einen gewissen Charakter bringen will. Und das wird auch in den Midrashim zur Bindung Isaaks durchaus des Öfteren diskutiert. Denn auch in dem Moment, wo uns klar ist, wir haben einen erwachsenen Mann vor uns, wird natürlich auch die Frage noch mal viel aktueller, was Isaak denn selber zu der ganzen Geschichte denkt. Ob er sich, denn einen kleinen Säugling kann man widerstandslos binden, einen erwachsenen Mann nicht. Und das sind dann alles Dinge, die in verschiedenen Midrashim auch auftauchen.
Ja, aber im Wesentlichen geht es doch um diese Geschichte, geht es doch um die Ablösung des Kinderopfers. Das ist doch der Kernpunkt der ganzen Geschichte, weil wir ja in fast allen Kulturen zu dieser Zeit das sogenannte Kinderopfer haben. Wir haben ja zig Beispiele dafür. Und das wird ja hiermit mehr oder minder abgelöst.
Das ist in der modernen Auslegung tatsächlich eine der Hauptinterpretationen der Bindung Isaaks. In der rabbinischen Tradition steht das nicht so sehr im Vordergrund eigentlich. Da geht es wirklich mehr um das, was Abraham, sozusagen bei den Rabbinen irgendwo klar ist, Menschenopfer ist verboten. Das wissen sie schon aus den Gesetzen der Tora. Das muss man sozusagen nicht mehr diskutieren. Von daher kommt das da weniger. Wir werden zu dem Thema noch kommen bei den moderneren Auslegungen, welche Bedeutung das hat. Aber so wichtig das auch bei vielen Auslegungen ist, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen zu sagen, dass das wirklich der Kern der Geschichte ist. Aus unterschiedlichen Gesichtspunkten kann die Geschichte unterschiedliche Kerne haben. Eben auch die Frage des Glaubens Abrahams, auch die Frage, geht es hier eigentlich wirklich um die Frage des Opfers oder geht es darum, ob Abraham bereit ist, alles zu tun, was Gott von ihm will? Das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Ansätze, mit denen man rangehen kann.
Weil wir haben ja nicht viel später, haben wir ja die Aussage, dass also zum Beispiel das Kinderopfer durch die Beschneidung abgelöst wird.
Ja, das ist einer der Aspekte, die da mitspielen, weil das wird ja auch gerade in Genesis 17, eben ein paar Kapitel vorher, ist ja schon der Bund der Beschneidung gegeben. Und da gibt es wirklich auch einen modernen jüdischen Ausleger, der sich darauf beruft. Das werden wir noch ein bisschen ausführlicher in den modernen Auslegungen sehen, wie das genau auch in diesen Kontext eingebracht wird. Okay. Frau Fricke.
Ja, ich denke nochmal mit dem Beschämen, wenn ich darüber nachdenke, das hat ja auch was mit Offenlegen zu tun. Das heißt, das, was der Intimbereich ist, das ist ja auch die Scham. Und genau das, habe ich jetzt gedacht, passiert ja in der Schöpfungsgeschichte, wo Adam und Eva im Paradies sind und mit den Apfel gegessen haben. Und erst als Gott sie da erkennt, schämen sie sich. Das heißt, sie erkennen, dass sie nackt sind, steht in der Bibel. Und vielleicht, dass damit auch jemand dann eventuell entzaubert wird, wie der Teufel, die Macht, die er hat. Er spielt ja auch mit bei der Schöpfungsgeschichte. Ja, weiß ich nicht, ist mir nur dazu als Parallele jetzt eingefallen.
Das ist eine interessante Parallele, wo wirklich eben in der Bibel zum ersten Mal der Gedanke der Scham eingeführt wird. Ja, vielleicht stehen da auch solche Gedanken hinter.
Ja, wenn man das Wort nackt mit Scham übersetzt, Aber man könnte es ja auch mit klug übersetzen.
Mit was?
Mit klug,
Hab nicht verstanden.
mit weise.
Klug?
Ist dasselbe
Nein, das ist,
Wort. Nee,
da
das
gehen
ist
gerade
der
zwei Begriffe
Genitalbereich.
durcheinander. Das ist wie die Schlange definiert. Kann nackt oder klug sein.
Ach so, das wusste ich nicht im Hebräischen.
Und
Ich kann das
aber
nicht.
es heißt schon dann nachher, dass als sie von der Frucht gegessen haben und begreifen, dass sie nackt sind, dass sie sich dann schämen. Das ist nochmal ein anderes Wort, das dann kommt.
Ist mir nur eingefallen dazu, weil so viele Gedanken sich jetzt gemacht werden. Ja.
Ja, Anita?
Ja, wo ich auch noch eine Parallele sehe. Also ich sag mal, es geht ja auch um die Frage von Versuchung, Gehorsam. Gehorsam ist für uns ja immer auch negativ belegt. Aber im Kontext auch von Mastema geht es ja im Grunde genommen darum, dass es eine bestimmte Schöpfungsordnung sozusagen gibt. Und aus dieser Schöpfungsordnung fallen sozusagen, also so ist unser Verständnis auch von Adam und Eva durch durch das Essen vom Baum ja, also das ist ja über Misstrauen und das heißt, dass das Vertrauen zu Gott gestört und damit ist auch das Verhältnis zueinander gestört. Und das heißt, das Problem ist, dass im Grunde genommen die Ordnung eigentlich nicht, also die ursprünglich gedachte Ordnung, nicht mehr vorhanden ist und Mastema im Grunde genommen auch diese Ordnung ja eigentlich in Frage stellt, weil er sich auf eine andere Stufe hebt, nämlich selber im Grunde genommen sich da auf die göttliche Stufe stellt und dass es eigentlich immer darum geht, das aufzudecken sozusagen, dass hier ein ursprüngliches Ordnungsverhältnis nicht mehr vorhanden ist. Das meine ich, wäre auch eine mögliche Erklärung.
Ja.
Ja, diese Ordnung, das ist das ägyptische Dimaat, Frau Riegerl. Aber diese Ordnung ist ja zunächst mal eine politische Ordnung. Wir dürfen nicht vergessen, dass es ja gar nicht lange her ist, dass auch also Palästina, Israel von den Assyrern besetzt war. Und die Assyrer hatten ja wirklich die Methode, ihre Vasallenstaaten, ihre eroberten Länder an Bündnisse, sogenannte Vasallenbündnisse, späteres Lehen, wenn man so will, an sich zu ketten. Und da war es absolut notwendig, die Loyalität und die Treue zu prüfen.
Ja, sozusagen, dass das nicht etwas Überraschendes ist, sondern dass man diese Bestätigung der Treue immer haben will. Und gerade diese assyrischen Verträge, das spiegelt sich ja nach heutiger Forschung auch im Buch Deuteronomium wieder, wo Gott ja eigentlich dauernd die
Ja.
Treue fordert und auch Beweise der Treue haben
Tja.
will. Ja, ich
Ich habe
denke, was
noch
wir noch
eine
in
Frage.
dem zweiten Teil des Talmud-Textes sehen, ist, dass dem Satan natürlich auch durchaus vernünftige Argumente in den Mund gelegt werden. Wenn der Satan mit Abraham spricht und ihm sagt, es ist ja wohl Wahnsinn, was du hier tust. Und
Tamar, darf ich noch eine Frage zu dem
ja.
alten Text? Ich habe mal gerade nachgeguckt. Dieses Nimm doch, hatten Sie eben drüber gesprochen.
Ja.
Das heißt im Hebräischen Kana.
Genau, ja.
Und Kana, und da fällt mir ein, wir haben einen Gottesnamen, der heißt Elkana. Hat das irgendwie eine
Nein, nein, das
Verbindung?
sind zwei verschiedene Dinge. Das Hebräische, hier ist es in zwei verschiedene Wörter. Das Kach heißt nimm. Und Na mit Nun Aleph geschrieben ist eigentlich ein Ausdruck für Bitte. Das benutzt man auch im modernen Hebräischen noch. Da ist also das Chet noch drin, während das eifersüchtig Kana, das ist ohne das Chet. Das hat nur das Kuf, Nun und Aleph. Das sind also zwei ganz unterschiedliche Dinge.
Weil der Gottesname Elkanah ist ja an für sich sehr, sehr selten. Der wird ja kaum benutzt, ja, oder nur wenig.
Dieser eifersüchtige Gott kommt ab und zu mal vor, aber wie gesagt, hier in unserem Kontext
Nein,
ist
nein,
es eigentlich
der.
nicht Gott, der eifersüchtig ist, allenfalls der Satan. Ja.
Aha, okay.
Ja, man kann sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob Satan nicht hier auch manchmal in den Mund gelegt wird, was sozusagen der gesunde Menschenverstand sagen würde. Das ist das, was wir vielleicht auch für die modernen Interpretationen noch im Hinterkopf behalten können. Ja, die nächsten Texte, das ist eigentlich eine Folge von drei Midrashim aus den Midrashim zu Genesis 22, wie sie im Midrash Genesis Rabbah gebracht werden, habe hier zusammen mit der Auslegung von Lukas Kundert, der auch versucht, diesen Rahmen, also die eröffnenden Midrashim zu Genesis 22 und den abschließenden, auch in einen theologischen Rahmen zu stellen, wie eben in der Zeit, wo der Midrash verfasst wurde. Schwer zu sagen, wann genau, aber irgendwann unter römischer, heidnischer oder römischer christlicher Herrschaft. Und man vor diesem Hintergrund auch die Interpretation der Bindung Isaaks verstehen muss. Und es beginnt also mit Auslegung zum ersten Vers. Und hier ist es eben jetzt übersetzt, wie man es normalerweise übersetzt. Und es geschah nach diesen Vorkommnissen, nicht nach diesen Worten, sondern den Vorkommnissen. Und der Gott führte Abraham in Bedrängnis. Das ist Kunderts Entscheidung, hier nicht in Versuchung zu führen, zu schreiben, sondern in Bedrängnis führen. Und üblich ist es bei den Eröffnungen zu Midrashim, das hatten wir auch öfter schon mal, dass man dann einen Vers irgendwo aus den Schriften oder aus den Propheten nimmt, der auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit dem Vers, der ausgelegt werden soll, zu tun hat, aber im weiteren Verlauf soll man dann eben ja sehen, was die Beziehung ist. Hier wird der Vers Psalm 60, 6 genommen. Den dich Fürchtenden gabst du ein Bannerzeichen, dass es sich abzeichne um der Wahrheit willen, Selah. Bedrängnis nach Bedrängnis nach Bedrängnis. Erhöhung nach Erhöhung nach Erhöhung. Um sie in der Welt zu bedrängen, um sie in der Welt zu erhöhen, wie dieses Bannerzeichen für ein Schiff. Und all dies weshalb? Um der Wahrheit willen. Damit, dass sich das Maß des Rechts in der Welt bewahrheite oder man könnte auch sagen, gerade gemacht werde. Denn wenn ein Mensch sagt, er macht reich, wen er will, er macht arm, wen er will, er macht zum König, wen er will, Abraham machte er reich nach seinem Gutdünken, machte er zum König nach seinem Gutdünken. So kannst du ihm antworten und ihm sagen, kannst du das tun, was unser Vater Abraham tat? Und er spricht zu dir, was hat er getan? Sagt er dir, Abraham aber war 100 Jahre, als ihm sein Sohn Isaak geboren wurde. Und nach all dieser Not wurde ihm befohlen, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen. Und er hielt nicht zurück. Den dich Fürchtenden gabst du ein Bannerzeichen. Ja, das legt Kundert jetzt so aus. Äußerlich lässt sich leicht erkennen, weshalb Genesis 22,1 der Psalm 60,6 gegenübergestellt wird. Es handelt sich um ein Wortspiel zwischen dem in Genesis 22,1 enthaltenen Wort Nissa und den Ausdrücken Ness und Lehitnosses aus Psalm 60,6. Damit wird schon etwas der These der Auslegung vorweggenommen. Nissa in Bedrängnis führen und der Gott führte Abraham in Bedrängnis in Genesis 22,1 hat etwas zu tun mit dem bezüglich Konsonantenbestand im Hebräischen verwandten Wörtern Ness, Bannerzeichen und Lehitnosses, Auszeichnen. Wenn hervorgehoben wird, dass Versuchung und Erhöhung auf der Welt stattfinden, dann wohl deshalb, weil mit der Versuchung in der Welt offenbar auch eine Wirkung in der Welt zu erwarten ist. Wir haben einen ersten Hinweis darauf, was die Gegenüberstellung von Psalm 60,6 zu Genesis 22,1 bewirken soll. Die Versuchung Abrahams hat zeichenhaften Charakter in der Welt. Aber nicht nur Abrahams Versuchung und Erhöhung, sondern mit den Sie ist angedeutet, dass derer vieler Versuchungen diesen zeichenhaften Charakter haben. Damit, dass sich das Maß des Rechts in der Welt bewahrheite, gerade gemacht werde. Was wird denn durch Bedrängnis, Erhöhung und Zeichenhaftigkeit gerade gemacht? Das Maß des Rechtes in der Welt. Die Midat Hadin, Maß des Rechts, ist als Gegensatz zur Midat HaRachamim, Maß des Erbarmens, zu sehen. Die verschiedenen Weisen, nach denen Gott richtet, sind an die zwei Gottesnamen Elohim und JHWH gebunden. Nach Genesis Rabbah handelt Elohim nach dem Midat Hadin, JHWH nach dem Midat HaRachamim. Demnach ist es nicht erstaunlich, dass Genesis 22 zunächst mit der Midat Hadin in Verbindung gebracht wird. Ist es doch auch Elohim, der Abraham in Bedrängnis führt, eben um die Midat Hadin in der Welt zu bewahrheiten. Wenn Versuchung und Erhöhung auf die Welt Auswirkungen haben, dann insofern, als sie die Midat Hadin auf der Welt bewahrheiten. Der vorliegende Text bleibt es schuldig, uns über die Weise aufzuklären, in welcher dies zu geschehen hat und wie weit mit in der Welt auch die Völker von den Auswirkungen von Versuchung und Erhöhung betroffen sind. Zumal mit Bannerzeichen für ein Schiff vorsichtig die Völkerproblematik gestreift wird. Da geht es darum, das habe ich in die Fußnote gesetzt, dass hier das als Wort für Schiff das Wort Sfina verwendet wird. Es gibt noch ein anderes hebräisches Wort für Schiff, Onja, das kommt öfter vor. Aber Sfina kommt in der hebräischen Bibel eben nur noch im Buch Jona vor. Und wie eben Kundert hier schreibt, in Zusammenhang also mit einem Propheten, welcher an Nicht-Israeliten gesandt war, lässt vermuten, dass diese Anlehnung an Jona gerade auch wegen der Völkerthematik durchaus gewollt war. Ja, soweit dieser erste Midrasch, der ein Thema anreißt, aber es noch nicht zu Ende führt. Dazu Nachfragen, Anmerkungen?
Die Frau Schubert meldet sich.
Also die Hand ist seit Anfang der
Okay.
Sitzung oben.
Ich guck mal,
Ah,
ob
jetzt. Ja, ich denke, es braucht ein bisschen, sich in diese Sachen reinzuversetzen. Deswegen habe ich eben auch den Kommentar von Kundert dazu getan. Ich denke, was wir auch schon sehen, ist, dass eben der Gedanke der Versuchung oder der Prüfung, beziehungsweise auch die Frage, dass Gott sehen will, ob Abraham ihm gehorcht, dass das durch diese Auslegung eigentlich beiseite geräumt wird. Also dadurch, dass man das Verb versuchen, Nissa, mit anderen Worten, die eben Bannerzeichen und erhöhen bedeuten, könnte man sagen, wird die Geschichte von einer Versuchung und einer Prüfung zu einem Zeichen. Das wird hier sozusagen angerissen. Und können wir jetzt vielleicht beim nächsten Midrasch wird ein bisschen deutlicher, wie dieses Zeichen gemeint ist. Hier wird jetzt wieder ein Vers aus den Psalmen, dem Vers in Genesis 22,1 gegenübergestellt, und zwar Psalm 11,5, der Ewige prüft den Gerechten. Es sprach Rabbi Yossi ben Chanina: Dieser Flachsdrescher, wenn sein Flachs schlecht ist, schlägt nicht noch mehr auf ihn ein. Warum? Weil er brechen würde. Und wenn der Flachs schön ist, schlägt er noch mehr darauf ein. Warum? Weil er kostbarer und besser wird. So führt auch der Heilige, gepriesen sei er, nicht die Frevler in Bedrängnis. Warum? weil sie nicht bestehen können. Wie geschrieben steht, die Frevler sind wie das aufgewühlte Meer. Und wen führt er in Bedrängnis? Die Gerechten. Wie geschrieben steht, der Ewige prüft den Gerechten. Und es geschah nach diesen Vorkommnissen, das ist genau dieselbe Formulierung wie beim Beginn der Bindung Isaaks, und die Frau seines Herrn schlug ihre Augen zu ihm auf. Man könnte sagen, es ist die Versuchung Josefs, wo die Frau Potiphars ihn verführen will. Ja, schlug ihre Augen zu ihm auf. Zu wem? Zu Josef. Und jetzt kommt eben unser Vers, der mit denselben Worten anfängt. Und es geschah nach diesen Vorkommnissen, und der Gott führte Abraham in Bedrängnis. Es sprach Rabbi Jonathan: Dieser Töpfer, wenn er seinen Ofen prüft, prüft er nicht mittels der gesprungenen Gefäße. Warum? Denn wenn er auf sie schlägt, springen sie. Und mittels wessen prüft er? Mittels der schönen Gefäße. Denn wenn er auch mehrmals draufschlägt, zerbrechen sie nicht. So führt der Heilige, gepriesen sei er, nicht die Frevler in Bedrängnis. Warum? Weil sie nicht bestehen können, wie oben. Eine andere Auslegung: Der Ewige prüft den Gerechten, das ist Abraham. Ja, sehen wir das in der Erklärung von Kundert noch ein bisschen genauer an. Zwar ist Josef einer der Tzaddikim, der Gerechten, die so stark sind, dass sie durchaus von Gott in Bedrängnis geführt werden können. Doch gibt es verschiedene Absichten dabei, einen Menschen in Bedrängnis zu führen. Die Aussage des ersten Maschall-Gleichnis besagt, dass Gott den Tzaddik mit der Absicht schlagen kann, wie der Flachshersteller seinen Flachs schlägt, nämlich damit er besser wird. Danach ist Josef schlicht noch nicht vollkommen genug und bedarf der Besserung. Deswegen, und weil Gott weiß, dass Josef bestehen wird, wird er auch in Bedrängnis geführt. Der zweite Maschall jedoch ist anderer Art. Der Topf muss bereits vollkommen sein, damit er dem Töpfer ein Urteil über seinen Ofen ermöglichen kann. Es ist nicht die Absicht des Töpfers, die Qualität des zu prüfenden Topfes zu verbessern, sondern er will prüfen, ob sein Ofen noch in Ordnung ist. Übertragen will das sagen: Gott prüft den Abraham zu erkennen, um zu erkennen, ob seine Gotteswelt überhaupt noch taugt. Unvermittelt erkennen wir also eine neue Dimension der Akedah. Daran, dass die Akedah stattfindet und Abraham auch durch diese Not geht, sieht Gott, dass seine Welt noch in Ordnung ist. Somit wird Abraham zum Garant der Welt. Mit dem universalen Anspruch der Prüfung Abrahams ist eine Erklärung zur These aus Genesis Rabbah 55,1 gegeben, also aus dem Midrasch, den wir vorher gelesen haben. Dort wurde behauptet, die Versuchung Abrahams habe etwas mit der Bewahrheitung der Midat HaDin, des Maß des Rechtes in der Welt, zu tun. Mit der zweiten Petichah-Eröffnung ist eine erste Auslegung dieser These erfolgt. Während Josefs Versuchung letztlich für Josef selbst geschieht, um ihn als Tzaddik noch zu verbessern, so geschieht die Versuchung Abrahams letztlich für die Welt. Wenn dies nun bedeutet, dass die Midat HaDin bewahrheitet wird, dann können ob der Rätselhaftigkeit dieser Aussagen jetzt erst ein paar Vermutungen angestellt werden. Besteht Abraham in dieser Prüfung, so weiß Gott, dass er es mit einem Gerechten zu tun hat. Damit hätte er auch einen Menschen vor sich, der, selbst wenn die Midat HaDin angewandt würde, bestehen könnte. Das heißt, selbst wenn er nach Recht und nicht nach Gnade beurteilt würde. Wenn also ein Einziger nach dem Maß des Rechts bestehen kann, dann hat er damit schon die Existenz dieses Rechts auf der Welt bewahrheitet. Gott sieht an ihm, dass die Welt so, wie sie funktioniert, durchaus in Ordnung ist. Dies sagt über diejenigen, die nicht geprüft werden, noch nichts aus. Der Schluss von Genesis Rabbah 56 wird uns darüber mehr Aufschluss geben. Jedoch können wir anhand des Beispiels vom Töpfer folgendermaßen extrapolieren: Besteht Abraham in der Prüfung, so weiß Gott, dass Abraham gut ist. Würde Abraham nicht bestehen, würde dies einerseits über die Qualität der anderen Menschen ein vernichtendes Urteil ablegen. Andererseits müsste Gott sich überlegen, einen neuen Ofen, das heißt eine neue Welt zu schaffen, die der Midat HaDin gerecht werden kann. Ja, soweit der zweite Midrasch. Dazu Anmerkungen?
Also das muss man erst mal sacken lassen. Ja.
Ja. Was ist es, was man daran sacken lassen muss, sozusagen? Was ist das Schockierende daran?
Ja, der erste Stolperstein ist, dass er ist nicht vollkommen genug. Also ein Deutschlehrer kriegt da graue Haare. Was ist die Steigerung von vollkommen?
Okay.
Jotär,
Ja, könnte
Wejotär.
man, ich glaube, das können wir einfach so stehen lassen, dass das keine ideale Formulierung ist.
Naja. Naja. Und das Midat HaDin ist das, sagen wir mal, ähnlich der kosmischen Ordnung? Geht das in diese Richtung?
Ja und nein, denn also eigentlich geht die rabbinische Tradition schon davon aus, dass die Welt gerade in der Midat HaRachamim im Maß des Erbarmens geschaffen wäre, denn sonst könnte sie nicht bestehen. Aber die Midat HaDin ist wirklich so zu sagen, jedem wird genau geteilt, was er verdient. Und der Gedanke der Rabbinen ist auch, da könnte kein Mensch bestehen. Und darum braucht es eigentlich das Maß des Erbarmens. Und was hier jetzt in der Erklärung gesagt wird, ist zu sagen, Abraham ist wohl der einzige Mensch, der ja in diesem Maß des Rechts stehen kann. Und das zeigt, dass das irgendwo was Mögliches ist. Aber
Naja, aber
für normale Menschen geht das nicht.
in der Mythologie kennen wir ja, dass also Gott viele Welten geschaffen hat, bis dann eine so weit war, dass er den Menschen reingesetzt hat, sag ich mal.
Ja, und nach biblischer Erzählung wird ja auch diese Welt, von der Gott am Anfang sagt, dass sie gut war, dann doch in der Welt in der Sintflut auch vernichtet, weil das offensichtlich auch nicht so gut
Ja.
funktioniert hat, wie es eigentlich hätte funktionieren müssen. Ja. Brigitte.
Ja, ich finde vor allen Dingen dieses zweite Gleichnis, was er da für einen Schluss draus zieht, ganz unglaublich interessant, weil damit nämlich dieses Problem, was wir ja auch mit diesem Text immer wieder haben, der Individualisierung, der Frage danach, warum tut er das und wie kann er das tun, wo wir ja auch entsetzt drüber sind, das wird damit auf eine ganz andere Ebene gehoben. Und bekommt auf einmal eine Begründung, die viel akzeptabler ist, als wenn wir nach der Individualität des Gehorsams oder eben des Nicht-Gehorsams, der eben nicht stattgefunden hat, fragen würden. Und es hat mich so spontan auch daran erinnert, an diese jüdische Weisheit, an den Spruch, wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Also da. Da gibt es für mich einen ganz engen Zusammenhang dazwischen.
Ja, es ist sicher irgendwas von dieser Gedanke, des auf die Probe stellens wegzukommen. Und wir können natürlich nicht wissen, warum die Rabbinen das so gemacht haben, aber sie können durchaus dieselben Gedanken wie wir gehabt haben und das Ganze einfach furchtbar gefunden haben. Und darum, wie wir auch vorher den Text hatten, wo dem Satan in den Mund gelegt wird, was sie vielleicht selber gedacht haben. Wie kannst du das tun, nachdem du mit 100 Jahren noch einen Sohn bekommen hast?
Genau.
Anita.
Ja, ich fand das Gleichnis mit dem Ofen spannend und habe gedacht, das könnte man auch weiterdenken. Das ist ja die Frage, ob Ja, wenn man diese Parallele zieht, ob es darum geht, dass die Welt neu geschaffen werden muss oder der Mensch eigentlich nicht richtig geschaffen ist. Also es muss ja im Grunde genommen in der Freiheit des Menschen vorhanden, also muss diese Möglichkeit, sich so in Anführungszeichen gehorsam unterzuordnen, die muss ja grundsätzlich gegeben sein in der Freiheit. Und wenn die nicht gegeben ist, dann ist der Mensch nicht wirklich frei und dann ist ja diese ganze Frage von Unterordnung unter Gesetze, auch wenn man immer, wenn das immer schwierig bleibt und man im Grunde genommen nicht alle erfüllen kann und man das Erbarmen notwendig ist. Aber wenn es nicht möglich wäre, das Gesetz zu erfüllen und gehorsam zu sein, dann funktioniert das Verhältnis ja eigentlich auch nicht. So, also das ist ja eher so, sag mal, eher ein philosophischer Zugang dazu. Ja, also das ist mir einfach nochmal aufgefallen. Und mir ist auch nochmal aufgefallen, dass das natürlich auch nochmal im Zweiten Testament genauso auch nochmal aufgegriffen wird. Abraham wird ja genauso auch im Römerbrief nochmal, also so wie Abraham gehorsam war und so weiter, geht es ja dann auch nochmal um den Gehorsam Jesu und dass das parallel gestellt wird und dass die Erlösung in entsprechender Weise auch nur sein kann aufgrund dieses Gehorsams und dass der Erste ist, der so gehorsam war. Also das ist ja eine ganz ähnliche Logik im Grunde genommen. Das ist mir nur nochmal aufgefallen, muss ich sagen.
Ja, ich bin durch die vielen Parallelen, die ja eben auch zur Bindung Isaaks und zum Kreuzestod Jesu bestehen, können natürlich auch alle die rabbinischen Auslegungen haben, denke ich, das Potenzial auch relevant zu werden, natürlich für die neutestamentliche Auslegung. Anne?
Ja, ich muss mal versuchen, das jetzt hinzukriegen. Also das Maß des Rechts ist nicht in Ordnung. Das muss gerade gerückt werden. Ich weiß zwar nicht warum, aber jedenfalls scheint es so zu sein. Was ich jetzt ganz ungerecht finde, ist, dass die Frevler überhaupt ganz glimpflich davon kommen. Die werden nicht in Bedrängnis geführt. Die dürfen machen, was sie wollen, das ganze Böse über die Welt, das Maß des Rechts durcheinander bringen und die armen Gerechten, die werden da dauernd bedrängt. Also ist das jetzt, habe ich das so richtig verstanden? Das ist ja grausam. Dann verstehe ich auch unsere Welt sehr viel besser heute, wenn das so ist.
Ich denke, da ist irgendwo auch der Stachel in dieser Auslegung. Also einerseits hilft sie uns ein Stück darüber hinweg, über das Skandalöse darin, dass Abraham bereit ist, Isaak zu opfern. Aber andererseits, ja, sozusagen wird hier gesagt, Gott geht besonders streng gerade mit den Gerechten um. Und bei den Frevlern, weil er weiß, dass mit denen eh nichts anzufangen ist. Und das kann natürlich gerade Juristen, denke ich, auch hart aufgehen. Aber ich glaube, es ist eben genau aus der Erkenntnis, und vielleicht war das auch das, was die Rabbinen als skandalös empfunden haben. Hier im biblischen Text steht, und Gott versuchte Abraham. Wie kann es sein, dass Gott sich ausgerechnet den gerechtesten Menschen, den es gibt, ausgesucht hat, um ihn zu versuchen? Und
Ja,
Sozusagen, man kann es sich damit erklären, dass er was falsch gemacht hat, im Gegensatz zu der Behauptung des Satans, der ja versucht, Abraham irgendwo schuldig zu sprechen, indem er gesagt hat, er hat groß die Entwöhnung Isaaks gefeiert, aber kein Opfer für Gott gebracht. Das ist irgendwo der Versuch, sozusagen die Welt in Ordnung zu bringen und zu sagen, Abraham hat was Schlechtes getan und bekommt jetzt den Denkzettel dafür. Aber dieser Midrasch sieht das offensichtlich anders und versucht mit dem Skandal umzugehen oder eigentlich, er findet keine Lösung dafür, er stellt es einfach nur so hin. Es ist offensichtlich so, dass Gott wirklich mindestens auch die Gerechten prüft und dann zumindest einen Sinn darin zu finden, aber es bleibt provokativ, ja.
ja, führe mal den Gedanken noch
Schäm.
mal weiter.
Oh.
Wie würde dann die Geschichte aussehen, wenn Abraham gesagt hätte, nein, tue ich nicht? Wie wäre dann das Verhältnis Gott zu Mastema?
Da wäre Gott ziemlich beschämt worden, müsste man wohl sagen. Ja, das haben wir, glaube ich, eigentlich nie versucht, uns auszumalen. Was wäre passiert, wenn Abraham klar von Anfang an gesagt hätte, mache ich nicht. Wir werden in modernen Auslegungen noch sehen, dass man sein Handeln ja als ungehorsam interpretieren kann, aber das kommt nur sozusagen unterschwellig durch. Also die Variante, dass er sich vor Gott klar hinstellt und sagt, kommt nicht in Frage, haben wir eigentlich nicht. Und das wäre natürlich enorm spannend zu überlegen, was dann passiert wäre. Das ist
Ja,
irgendwie eine Alternative, die von vornherein ausgeschaltet ist.
und wo bleibt seine Freiheit? Hier geht es ja um absoluten Gehorsam. Das
Meine,
ist
das
ja auch eine
ist ja immer das
Steigerung, richtig?
Problem in der Philosophie, wie kann man die Freiheit des Menschen mit der Allwissenheit Gottes
Ja.
verbinden?
Ja.
Sondern der Mensch für sich subjektiv hat die Freiheit, er kann ja oder nein machen. Gott weiß es halt von vornherein, aber das ist eines der großen philosophischen Probleme, auf die es keine Antwort letztlich gibt. Das bleibt in der Spannung. Wobei man den Rabbinen nicht notwendigerweise, glaube ich, unterstellen muss, dass sie vielleicht Gott als allwissend sehen. Das ist ein Konstrukt griechischer und späterer mittelalterlicher Philosophie, nicht notwendigerweise in der Bibel, würde ich sagen. Also müssen wir zumindest nicht unbedingt machen. Aber ich denke schon, dass das zeigt ja auch die Einleitung, wie wir es im Jubiläenbuch gesehen haben. Der biblische Text ist wohl schon der Meinung, dass Gott ja von Anfang an weiß, dass die Versuchung gut gehen wird. Dass das wohl ja gut gehen wird in Gottes Sinn, dass Abraham das tun wird, bereit ist zu tun, was Gott von ihm verlangt. Frau Herritsch?
Ja, okay. Also bei mir ist die Frage, ob diese Abraham-Geschichte, Abraham-Isaac-Geschichte, Gott-Geschichte zu mehr Glauben, auch zu mehr Glauben, jüdischem Glauben führt. Hintergrund ist meiner Frage, während meines Studiums haben wir aus christlicher Sicht mit einem Theologieprofessor sehr intensiv diese Abraham-Isaak-Geschichte beleuchtet. Sicherlich auch mit Elementen aus der Gestalttherapie und, und. Und wir haben alle sehr, sehr Positives daraus mitgenommen. Also Lebendigkeit auch. Und meine Frage ist eigentlich, hilft das den jüdisch glaubenden Menschen? Ist das nicht auch sehr hart von den Texten her? Oder von der Konsequenz?
Die Auslegungen gehen in unterschiedliche Richtungen. Wir werden gleich am Ende des Midrasch hier sehen, dass das
Ja.
wirklich eine Auslegung ist, die versucht, Hoffnung zu geben. Die, wie wir auch sagen, die sozusagen dann Abraham parallelisieren kann mit leidenden Juden in der Geschichte und sagen kann, so wie Abraham letztlich gerettet worden ist und Isaak gerettet worden ist, so können auch wir gerettet werden. Andererseits werden wir auch noch ganz furchtbare Zeugnisse aus der Zeit des ersten Kreuzzugs sehen, wo sich Märtyrer in der Tradition Isaaks sehen und auch wirklich das Gefühl da ist, Gott erscheint nicht und sein rettender Engel kam in unserem Fall nicht. Und ich denke schon, die Auslegungen zur Bindung Isaaks sind auch sehr unterschiedlich, je nachdem eben in welchen Zeiten und in welchen historischen Schwierigkeiten sie gekommen sind. Also wir werden von da auch sehen, der Text ist offen in viele Richtungen, in die dunkleren und in die helleren Richtungen her. Aber er hat in jeder Variante eigentlich auch immer wieder Antworten, die auf die eine oder andere Weise geholfen haben, gebracht. Ja, dann sehen wir uns noch die dritte Eröffnung des Midrasch an. Und es geschah nach diesen Vorkommnissen, und der Gott führte Abraham in Bedrängnis. Rabbi Abun eröffnete, dieweil des Königs Sache das Schalten ist, aus Kohelet. Es sprach Rabbi Abun gleich dem Meister, der seinem Schüler befahl und ihm sagte, du sollst das Recht nicht beugen. Und er beugte das Recht, also der Meister. Du sollst die Person nicht ansehen. Und er sieht die Person an. Du sollst keine Bestechung nehmen. Und er nimmt Bestechung. Du sollst nicht auf Zins verleihen. Und er verleiht auf Zins. Sprach er, mein Meister, du sagtest, du sollst nicht auf Zins verleihen. Und du verleihst auf Zins. Dir ist's erlaubt und mir verboten. Sprach er, sagte ich dir nicht, verleihe nicht auf Zins in Bezug auf Israel, aber verleihe auf Zins in Bezug auf die Völker der Welt. Wie geschrieben steht, von einem Fremden nimm Zins und von deinem Bruder nimm keinen Zins. So sprach Israel vor dem Heiligen, gepriesen sei er. Herr der Welten, du hast in deine Tora diktiert, du sollst nicht rächen noch zürnen. Und du rächst und zürnst. Rächer ist Gott und ein Herr des Zorns. Spricht zu ihnen der Heilige, ich habe in die Tora diktiert, du sollst nicht rächen noch zürnen. Aber räche und zürne bezüglich der Völker der Welt. Räche dich für die Kinder Israels an den Midianitern. Du sollst nicht rächen noch zürnen. Räche dich für die Kinder Israels. Ihr sollt nicht in Bedrängnis führen. Und der Gott führte Abraham in Bedrängnis. Ja, dazu kundert, die zwei Beispiele sind ungleich. Das Beispiel des Zinsnehmens sollte eigentlich ein Schutz sein für Israel, Schutz vor überhöhten Zinssätzen. Andererseits ist es eine Erschwernis für Israel, denn welcher Israelit verleiht denn schon Geld einem anderen Israeliten zinslos, wenn er bei einem Nicht-Israeliten dafür Zins erhält? Mit diesem praktischen Ausschluss von Geldverleih unter Israeliten wird aus ökonomischer Sicht letztlich aber eine israelitische Binnenwirtschaft massiv erschwert. Mit der zweiten Beispielkette ist es ähnlich gelagert. Nur sind es jetzt Vorteile für Juden, die letztlich aus dem Verbot des Rächens und Grollens entstehen und nicht Nachteile. Wieder wird etwas in Bezug auf Nichtjuden erlaubt, was in Bezug auf Juden untersagt ist. In einem Streitfall, in dem es eigentlich gelte, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, da soll man nun gegenüber Mitjuden darauf verzichten, gegenüber Nichtjuden jedoch nicht. Es ist besonders zu beachten, dass die Vokabel Me'et in Numeri 31,2 in zwei Bedeutungen gebraucht wird. Für die Kinder Israels und gegen bzw. an den Midianiten. Das spielt für das kommende Rätsel eine Rolle. Mit dem zweiten Beispiel ist eine Erleichterung für Juden gegeben, mit dem ersten Beispiel letztlich eine Erschwerung. Aus beidem folgt jedoch, die Regelung erfolgt zum Schutz Israels. Jetzt führt der Midrasch dem Leser ein Rätsel vor. Wieder wird eine Stelle aus der Tora zitiert. Deuteronomium 6,16. Ihr sollt nicht in Bedrängnis führen. Das wird kommentarlos Genesis 22,1 gegenübergestellt. Und der Gott führte Abraham in Bedrängnis. Die AdressatInnen gewahren erst jetzt, worum es der Petichah im Eigentlichen geht. Wenn Gott in der Tora verbietet, in Bedrängnis zu führen, weshalb erlaubt er sich dann gerade das zu tun? Die AdressatInnen sind, nachdem es zuvor an zwei Beispielen exemplarisch demonstriert wurde, befähigt, das Rätsel zu lösen. In Analogie kann man nun ergänzen, in der Tora ist geschrieben, du sollst nicht in Bedrängnis führen. In Bezug auf Israel. Jedoch, du sollst in Bedrängnis führen in Bezug auf die Völker. Demnach führte Gott den Abraham in Bezug auf die Völker in Bedrängnis. Wenn wir uns die erste und die zweite Petichah in Erinnerung rufen, dann können wir erahnen, worum es geht. A, um das Maß der Gerechtigkeit in der Welt zu bewahrheiten. B, um ein Zeichen offenbar für die Völker zu setzen. Die Versuchung Abrahams geschieht jedoch nicht einfach nur gegen die Heidenwelt, sondern auch für sie. Analog zu den zwei verschiedenen Auswirkungen der drei Verbote des Zinsleihens, Heimzahlens und Grollens, wird letztlich damit gespielt, dass die Versuchung Abrahams nicht nur eine Wirkung hat, sondern sie hat zwei. Eine zugunsten der Heidenwelt und eine zugunsten des Judentums. Diejenige zugunsten der Heidenwelt wird aus dem Gesamtzusammenhang der drei behandelten Petichot aus Genesis Rabbah 55, 1 bis 3 deutlich. Wenn Gott Abraham Me'et Israel versucht, so kann das Vorteile für die Heidenwelt bringen, ist aber hauptsächlich als Schutz gedacht. Schutz für Israel, der durchaus gemäß des Beispiels des Zinsverleihens auch mit Erschwernissen verbunden ist. Weil das letzte Beispiel zeigt, dass es bei diesem Schutz, der durch die Versuchung Abrahams gewährleistet werden soll, letztlich um Leben und Tod geht. Es geht um einen Schutz des Lebens Israels. Damit sind wir mit der letzten Petichah an den Punkt gelangt, der am Ende der Auslegungen in Genesis Rabbah 56, 11 als letztlich das Thema dieser zwei Paraschen-Abschnitte zur Akedah dargestellt wird. Die Akedah bewirkt Schutz für Israel. Ja, dazu Nachfragen, Anmerkungen. Co.
Ja, hier komme ich, ich habe nachgeschaut, hier Numerich. Aber das Wort Me'et dann nur einmal. Und das wird also dem Wort davor und Wort danach
Nein,
zuge.
das Wort Me'et kommt in Numeri 31, 2 zweimal. Es heißt Me'et bnei Israel
Ja?
und Me'et ha-Midyanim. Und
Habe ich das
das
auch
kann man
falsch
eigentlich dann
gelesen?
eben nur so übersetzen, dass es einmal für die Kinder Israels und an den Midianitern heißt.
Oder muss ich vielleicht nur nachsuchen? Ich dachte, ich stand nur einmal da, das Wort
Nein,
mit.
nein.
Oh, da muss ich noch echt mal nachschauen. Das habe ich echt falsch gesehen. Okay,
Ja,
gut.
das ist eben auch, also eben in Übersetzungen kann man es eigentlich nicht, da muss man eigentlich
Nee,
mit zwei
nee.
verschiedenen
Ja,
Wörtern
okay.
übersetzen.
Okay, danke.
Ich schaue gerade mal rein in den Text.
Dann an meine Bibel liegen. Ich habe nur eine mit im Krankenhaus. Also.
Nein, Entschuldigung, du hast recht, es steht nur einmal. Es ist, das Me'et wird von den Midianitern, also gegen den Medianiter gebracht. Ich glaube, es liegt, Moment. Dann kommt das andere Me'et wahrscheinlich in einem anderen Bibelvers, der vorher zitiert wurde, zu vor, aber dann müsste ich. Vielleicht ist der Text in Deuteronomium, ich gucke gerade mal. Ja, der Sache muss ich nochmal nachgehen. Ja, muss ich zum nächsten Mal nochmal durchgucken, was hier mit dem Me'et passiert ist.
Weiß auch, zur gleichen Zeit, man kann sehr wunderlich mit den Texten umgehen, sage ich mal. Und darum dachte ich von, hier ist das dann auch so gemeint. Also es ist sowohl für die eine für die Kinder gemeint als für die Midianiter gemeint. Also nur verschieden auserlegt.
Ja, das kommt wohl, ich sehe gerade im nächsten Vers in Numeri 31,3, da kommt das und nimmt euch von euch da, aber es ist nicht genau dasselbe. Ja, wie gesagt, da ist, ich habe den Eindruck, dass da bei Kunde etwas durcheinander gegangen ist. Da muss ich noch mal
Ach.
nachsehen. Bis zum nächsten Mal.
Damit habe ich wieder ein schönes Problem gegeben.
Ja, ansonsten noch. Also ich finde es schon auch sehr provozierend, sozusagen, dass man in gewisser Weise Gott mit seiner eigenen Tora schlagen will, zu sagen, du tust was, was in der Nacht deiner Tora verboten ist. Das finde ich eigentlich ist so, dass das vielleicht auch gerade in moderner Auslegung attraktiv sein kann, diesen Aspekt zu sehen. Ja, aber es wurde ja auch schon darauf hingewiesen, dass eben die Bedeutung der Akedah, der Bindung Isaaks als Schutz, dass das gerade auch nochmal in dem letzten Midrash, im Midrash Genesis Rabba zu Genesis 22 zum Ausdruck kommt und das ist eben 56,11. Damit schließt also die ganze Auslegung zur Bindung Isaaks ab. Und es rief der Engel des Ewigen nach Abraham ein zweites Mal und sprach: Bei mir habe ich geschworen, Ausspruch des Ewigen. Und warum war dieser Schwur nötig? Sprach er zu ihm: Schwöre mir, dass du mich nicht in Bedrängnis führst und nicht Isaak, meinen Sohn. Wie einer, der über einen Wasserkanal geht und seinen Sohn mit sich nimmt. Eine andere Auslegung: Warum war dieser Schwur nötig? Rabbi Levi im Namen Rabbi Chama Bachaninas sprach er zu ihm: Schwöre mir, dass du von jetzt an mich nicht weiter in Bedrängnis führst. Wie der König, der mit einer vornehmen Frau verheiratet war, gebar sie ihm den ersten Sohn und er ließ sich von ihr scheiden. Den zweiten, also die Annahme ist, nach jeder Scheidung nimmt er sie wieder zurück und heiratet sie von neuem. Den zweiten und er ließ sich von ihr scheiden. Den dritten und er ließ sich von ihr scheiden. Als sie ihm den zehnten Sohn gebar, traten alle ein und sprachen zu ihm: Schwöre uns, dass du dich von jetzt an nicht mehr von unserer Mutter scheiden lässt. So, als unser Vater Abraham zum zehnten Mal in Bedrängnis geführt wurde, sprach er zu ihm: Schwöre mir, dass du mich von nun an nicht mehr in Bedrängnis führst. Sprach Rabbi Chanan, denn weil du dies getan hast, sprach er, dies ist die zehnte Bedrängnis, und du sprachst, denn weil du dies getan hast. Sondern dies ist das letzte Bannerzeichen, das alle aufwiegt. Denn wenn er nicht dieses Bannerzeichen auf sich genommen hätte, das letzte hätte alle Vorangehenden beschädigt. Segne, ja segne ich dich. Mehren will ich dich, ja mehren deinen Samen. Ein Segen dem Vater, ein Segen dem Sohn. Ein Mehren dem Vater, ein Mehren dem Sohn. Erben soll dein Same das Tor seiner Feinde. Rav sagt, das ist Tadmor, Palmyra. Rabbi Jochanan sagt, glücklich wer den Fall Tadmors sehen kann. Wieso? Weil es bei beiden Zerstörungen beteiligt war. Bei der ersten Tempelzerstörung und bei der zweiten Tempelzerstörung. Und Abraham kehrte zu seinen Knaben zurück, wird im Singular gesagt. Wo war Isaak? Rabbi Berachja im Namen der Gelehrten von dort, also von Babel, er schickte ihn zu Schem, dort Tora von ihm zu lernen. Gleich der Frau, die mit Spinnen reich wurde. Sie sprach, weil ich durch diese Fertigkeit reich geworden bin, gebe ich sie nie mehr von meiner Hand. Rabbi Yossi ben Chanina sagt, er schickte ihn in der Nacht wegen des Auges, also vermutlich wegen des bösen Blicks. wenn von der Stunde an Dachanania, Michael und Asaria aus dem Feuerofen gerettet wurden, was in Daniel 3 erzählt wird, werden sie nicht mehr erwähnt. Und wohin sind sie gegangen? Rabbi Eliezer sagt, sie starben im Speichel. Rabbi Yossi ben Chanina sagt, sie starben wegen des Auges. Rabbi Joshua ben Levi sagt, sie wechselten den Ort und gingen zu Joshua ben Jehozadak, von ihm Torah zu lernen. Wie geschrieben steht, höre doch Joshua, Großpriester, du und die um dich sitzen, denn sie sind Menschen des Wunderzeichens. Denn siehe, ich will den Knecht meinen Spross kommen lassen. Rabbi Tanchum war Abuna im Namen Rabbi Chaninas. Deswegen stiegen Chanania, Michael und Asaria in den Feuerofen hinab, damit an ihnen ein Wunderzeichen geschehe. Im Zwillingsgleichnis vom abgewendeten Unglück wird beschrieben, dass der Schwur des Engels im Namen Gottes in Genesis 22, 15 bis 16 nicht der unmittelbaren Initiative Gottes entsprang. Vielmehr wurde Gott aufgrund des heldenhaften Werkes Abrahams und des bei Abraham angehäuften Übermaßes an Leiden bewogen, die Reihe der Versuchungen abzubrechen. Das erste Gleichnis ist die äußerst komprimierte Geschichte einer Rettung des Sohnes durch persönlichen Einsatz des Vaters. Darin zeigt sich das Prophetenamt Abrahams, der unter persönlichem Einsatz seine Nachkommen zu retten versucht. Diese kurze Erzählung wird durch das zweite Gleichnis ergänzt. Die Bildebene des Gleichnisses zeigt die Ermüdung, die nach so viel nur knapp durchgestandenem Unglück eintritt. Einmal muss doch Schluss sein. Den 10 Scheidungen entsprechen die 10 Versuchungen Abrahams. In Anlehnung an Genesis Rabbah 55,1 werden Abrahams Bedrängnisse als Bannerzeichen benannt. Nun wird aber herausgestrichen, dass, hätte er dieses letzte Zeichen nicht auch getragen, alle Bemühungen bei den vorangegangenen Bedrängnissen umsonst gewesen wären. Das ist meines Erachtens als Durchhalteaufruf der Ausleger an ihre Zeitgenossen zu verstehen. Denn beziehen wir die Auslegung auf den Kontext von Genesis Rabbah, in welchem gerade zuvor die Sehnsucht nach umfassendem Frieden ausgedrückt wurde, so können wir hinter der Bildhälfte des Gleichnisses das Erleben von Auslegern und Gemeinde in ihrer täglichen, schmerzlichen Realität erahnen. Ist nicht der Tempel noch immer zerstört? Steht Eretz Israel nicht noch immer unter erniedrigender Fremdherrschaft? Verlieren die Nachkommen Isaaks nicht wie Abraham aus Glaubensgründen ihre Kinder? Ich höre sie sagen, schwöre mir Gott, dass jetzt endlich Schluss ist, dass jetzt endlich Friede einkehrt. Und bei jedem neuen Schlag hoffen sie, dass er vielleicht der letzte war. Vor diesem reellen Elend als Hintergrund müssen wohl die Auslegungen zur Akedah gelesen werden. Er erklärt, weshalb hier so viel von Schutz gesprochen wird. Die Parasche endet mit dem messianischen Ausblick, dass Gott seinen Knecht bald senden und seine Verheißungen und Versprechungen wahrmachen wird. Die Akedah erweist sich hier ein weiteres Mal als eine Erzählung, die angesichts der Bedrängnisse der Zeit in den Menschen Hoffnungen auf das rettende Eingreifen Gottes wecken soll. Dazu Anmerkungen?
Diese 10 Versuchungen, die hier nur angeschnitten werden, fällt da auch irgendwie ein Wort wie Bedrängnis und Beschämung oder sowas?
Wüsste ich jetzt nicht. Also in der rabbinischen Tradition werden die Lebensereignisse Abrahams als 10 Versuchungen aufgezählt. Ich habe im Moment nicht mehr im Kopf, welches die alle 9 der Bindung Isaaks vorangehenden sind. Sozusagen man Während das kommt ja, das Wort Versuchung kommt in der Bibel, in den Abrahamserzählungen sonst nie vor.
Ja.
Sozusagen eine Interpretation von der Bindung Isaaks zurück auf die vorhergehenden Erlebnisse im Leben Abrahams. Und es wohl auch eine Anpassung eben an die 10 Gebote, an die 10 Plagen in Ägypten. Also darauf in Parallele dazu ist das wohl entstanden. Also da gehören eben, das wurde ja auch schon im Jubiläenbuch ein bisschen angedeutet am Anfang, wo es hieß, der Herr aber wusste, dass Abraham in all seiner Not gläubig war, denn er hatte ihn durch sein Land, also dass er sein Land verlassen muss und mit Hungersnot versucht, das wäre die zweite Versuchung, durch den Reichtum der Könige, der König von Sodom, der ihm seine Beute geben will, durch Sarah, die ihm weggenommen wurde, und durch die Beschneidung, und durch Ismael und Hagar, die er fortschicken muss. Also im Jubiläenbuch kommt auch noch die 6 Versuchungen vor der Akedah auf. Und das ist dann später eben noch mehr ausgeweitet worden. Ja, ich denke, ja, Co.
Du wolltest noch was sagen, oder?
Nein, bitte.
Okay.
Genau.
Naja, ich wollte nur erwähnen, dass, ich meine, kennst du die Bücher von Simon Lauer und Clemens Thoma?
Also ich habe das nur hier zitiert gefunden, eben bei Kundert.
Ja. Okay. Gut, ich wollte nur erwähnen, dass bevor das erste Buch von den beiden auskam, das muss dann in 89 oder so gewesen sein, und das war noch nicht in Druck, aber wohl schon fertig, wurde das schon vorgestellt in einem Sommerferienkolleg beim Bistum Aachen, also in der Bischöflichen Akademie, bei Venlo, da in
Ja,
Leiterhof.
schön.
Ja. Also die habe
Ja,
ich in beiden
Clemens
erlebt,
Thoma war
also
ja
hier
ganz
Thoma, auch
wichtig
Simon
auch
Lauer,
im jüdisch-christlichen
Clemens
Dialog
Thoma.
und
Ja. Ja.
in seinen judaistischen Arbeiten.
Das wollte ich nur erwähnen. Also.
Ja.
Gute Bücher.
Ja, und eben auch mit viel Erklärung zu den Texten. Ja, ich denke, hier wird vielleicht wirklich auf die Spitze gebracht, was das bedeuten kann, dass eben die Akedah ein Zeichen sein soll, dass es eben gar nicht mehr darum geht, die Frage sozusagen den Sohn zu opfern, sondern eigentlich der Schwerpunkt letztlich darauf gelegt wird, dass Isaak ja am Ende nicht geopfert wird. Und das irgendwo die Hoffnung ist und die natürlich in der jüdischen Geschichte so unendlich oft enttäuscht worden ist. Das ist gar nicht auch gerade genau die Spitze, gerade der Texte aus der Kreuzzugszeit, dass sie sagen, wo war Gottes Engel jetzt? Der ist nicht eingeschritten. Und irgendwo zu sagen, aber wir haben hier einen biblischen Text, der sagt, irgendwann wird er doch einschreiten, sozusagen, um noch irgendwo eine Hoffnungsperspektive zu bewahren. Ja, aber ich sehe,
Ja,
dass
es wird aber
auf die
nicht
wir
die Frage gestellt, zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass also der Isaak kein Knabe mehr war, wer bringt er oder wer ist gewillt, das größere Opfer zu bringen, Isaak oder Abraham?
Ja, da gibt's, wir können natürlich nicht alle Midrashim lesen. Es gibt Midrashim, die wesentlich noch Isaak in den Vordergrund stellen, die auch sagen, dass er aktiv sagt, mein Vater tue das. Und es gibt auch einer, der binde mich besonders fest, damit ich nicht plötzlich schwach werde. Und gerade in der Märtyrerideologie wird auch der Schwerpunkt oft auf Isaak gelegt. Das werden wir noch in einigen Beispielen auch in den kommenden Sitzungen sehen. Aber erschöpfend kann man das Thema natürlich auch nicht behandeln. Die
Nee,
Akedah ist etwas,
natürlich.
wo man nie mit fertig wird und es unendlich viele Texte gibt. Ich versuche einfach so ein bisschen einen Querschnitt durch mögliche Auslegungen zu geben. Ja, nächstes Mal eben soll es um den Gedanken gehen, wie man auch die ganze Geschichte als etwas ist, was Verdienst für Israel bedeutet, lesen kann. Und da werden auch wieder Midrashim kommen. Ja, ich sehe das eben auch gerade, denke ich, mit der Hilfe von den Interpretationen, auch diese nicht immer ganz so leicht zu verstehenden Texte doch auch interessant werden können. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Allen einen schönen Abend.